Technik aufs Ohr. Der VDI Technik Podcast mit Sarah und Marco.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr, wieder live von der Smart AI in Heilbronn, dem KI-Kongress powered by VDI Wissensforum. Ich spreche jetzt mit Robin Herrmann, Stackit GmbH, die zur Schwarzgruppe gehört. Ja, hallo und herzlich willkommen.
Schön, dass ich da sein darf.
Ja, sehr gerne. Du hast ja heute auch schon eine Keynote hier gehalten. Erzähl doch mal ein bisschen was darüber.
Ja, ich habe tatsächlich so ein bisschen die Story erzählt, wie die Schwarzgruppe eigentlich zur Cloud kam. Mhm. Die Schwarzgruppe kennt man ja eher als Handelsunternehmen, also viele kennen ja nicht mal die Schwarzgruppe, aber dahinter verbirgt sich Lidl und Kaufland. Also auch noch nicht die ersten, wo man jetzt sagen würde, was haben die mit Tech und mit Cloud zu tun? Und wir haben ein bisschen den Weg beschrieben, wie wir einfach aus diesem eigenen Bedarf, dass wir gesagt haben, wir brauchen ein souveränes Cloud-Offering, gesagt haben, wir wagen den Schritt, uns auch an den externen Markt damit zu geben und damit auch so ein Stück weit eine Alternative zu den US-Amerikanern und asiatischen Hyperscaler-Playern aufzubauen.
Ja, cool. Wann ist denn genau losgegangen bei euch mit dem Thema KI oder wann habt ihr euch damit genau beschäftigt?
Mit KI beschäftigen wir uns tatsächlich schon ganz lang. Ja. Und das ist wahrscheinlich eine Frage, was du unter KI dann auch verstehst.
Das stimmt natürlich.
Und da gab es halt auch schon gute Vorträge und Impulse mit Narrow Models, LLMs. Aus dem Handelskerngeschäft haben wir schon immer sehr früh generell auf IT gesetzt, weil natürlich es ein sehr engmarschiges Geschäft ist. Das heißt, da geht es immer drauf, Innovationen zu haben. Wer hat die Wertschöpfungskette, wer hat die Lieferkette, wer hat die Supply Chain im Griff, wer hat den richtigen Preis, wer hat die Sortimente im Griff. Und in all diesen Themen ist AI schon immer im Einsatz. Was heißt immer, aber quasi mit Verfügbarkeit testet man das ja früh. Mhm. Das geht dann oft auch nicht so unbedingt in klassische Large Language Models nur, sondern auch in Dinge wie Computer Vision, wie kann ich in der Filiale Dinge automatisieren, weil ich vielleicht über die Kameras, die da sind, erkennen kann, was passiert, sind Dinge nicht im Normalbereich. Also es gibt so viele Anwendungsfälle, die wir eben auf der Seite haben. Und natürlich für uns als Stackit, würde ich sagen, haben jetzt so vor 2 Jahren selber in das Thema stark investiert, haben natürlich die entsprechenden Rechenkapazitäten bereitgestellt. Wir partnern ganz eng mit Aleph Alpha. Ist natürlich auch die Idee dahinter, dass wir auch mit einem gemeinsamen Angebot rausgehen, weil natürlich das Thema souveräner deutscher Player im AI-Stack, souveräner deutscher Player im Cloud-Stack, das passt ja irgendwie wie die Faust aufs Auge. Und ich würde aber auch sagen, da ist viel Experimentieren. Also wir haben da noch kein finales Produktoffering und ich bin da auch immer wieder im 3-6-Monats-Zyklus dann in Diskussion mit unseren Product-Ownern, wo wir sagen, hey, was brauche ich jetzt? Sind wir in die richtige Richtung gelaufen? Mhm. Müssen wir doch in eine andere Richtung gehen? Und das ist natürlich super spannend, weil in der Welt sich gerade gefühlt im Tagestakt eigentlich dreht und da eine vorne ist, der andere wieder vorne ist. Super spannend.
Schön. Wie nehmt ihr denn so die Filialen da mit bei dem ganzen Thema? Also wie darf man sich das so in der Praxis vorstellen?
Die Filialen sind da ehrlicherweise dann doch zu weit weg, dass die jetzt richtig aktiv mitgenommen würden. Die merken das dann eher, dass vielleicht Prozesse effizienter laufen. Also der Filialmitarbeiter, der Filialmitarbeiter am Ende des Tages, natürlich, der stellt immer noch die Ware ins Regal. Aber die Frage, hat er die richtige Ware da? Der Mitarbeiter in der Filiale bestellt nicht mehr selber. Das war ja früher klar, da gab es einen Menschen, und das ist aber wirklich schon jahrelang, dass man in der Lage ist, einfach zu sagen, die Maschine bestellt besser als der Mensch. Die Maschine hat mehr Faktoren, die sie mitnehmen kann. Und das ist tatsächlich so ein Thema, wo es der Filialmitarbeiter vor Jahren auch schon gemerkt hat. Das, was wir heute noch haben, geht es natürlich immer um Optimierung auch. Kann ich bessere Wege machen? Kann ich das Filial-Layout ändern? Aber das merkt der Mitarbeiter selber gar nicht so stark. Das ist dann tatsächlich oft mehr ein Thema, auch jetzt in den verwaltenden Prozessen, wo man sagen, ja klar, da kommt jetzt auch mit der generativen KI schon eine krasse Veränderung oder ist auch schon da, auch im Day-to-Day-Work, wo ja viele Leute auch nicht mehr verzichten wollen. Das heißt, für Generierung von Texten auf Webseiten, das heißt auch tatsächlich in der persönlichen Produktivität. Also ich glaube, wir alle wollen wahrscheinlich die Chatbots und die Integration in deinem täglichen Leben ja nicht mehr missen.
Ja, ist schon was dran. Also man gewöhnt sich da auch irgendwie dran, finde ich, ne? Dass man irgendwie drauf zurückgreifen kann oder, ja, wie du schon sagst, viel mit Text und so rumspielen kann. Habt ihr denn irgendwie ja so eine eigene Lösung, die ihr da kreiert habt? Oder nehmt ihr auch irgendwas so wie ChatGPT und passt das dann für euch an? Oder wie sieht das da aus?
Genau, im Office-Bereich kooperieren wir ja tatsächlich mit Google. Das heißt, dort ist es Gemini. Das ist aber für uns tatsächlich was, wo wir auch sagen, dort sprechen wir immer nur vom Weltwissen. Also da sagen wir, das ist nicht kritisch, was wir da tun. Mhm. Das heißt, da kooperieren wir dann unglaublich gerne auch mit allen Partnern. Für uns wird es ja dort entspannend, wo wir sagen, wir haben die Dinge, die Daten, die für uns geschäftsentscheidend sind. Das heißt, es ist unsere ganze Information über Warenbewegung. Wir haben eines der größten Loyalty-Programme in Europa mit Lidl Plus. Und ich sage immer scherzhaft, Google weiß, was du gesucht hast. Wir wissen halt, was du eingekauft hast. Und das wären da Daten, die, glaube ich, für viele unglaublich spannend wären. Mhm. Und das sind natürlich dann Dinge, wo wir sagen, die prozessieren wir nur auf unserer eigenen Cloud. Und da haben wir aber auch Angebote, wie schon gesagt, mit Aleph Alpha. Wir haben ein sogenanntes AI-Model-Serving, wo man verschiedene Modelle einfach im Pay-Per-Use-Verfahren nutzen kann und versuchen da einfach dann auch immer sehr zielgerichtet das Richtige fürs Richtige zu machen. Und da ist auch für uns die Erkenntnis, dieser Wettbewerb, der ist unglaublich wichtig, des größten Sprachmodells und diese Competition zwischen den drei Großen. Und da passiert auch immer noch unglaublich viel. Mhm. Viele der Unternehmens-Use-Cases brauchen nicht das Latest and Greatest, die brauchen das Modell, das passt. Und das ist nicht immer das Gleiche. Nee. Und geht dann auch, und das ist natürlich für uns super spannend, dort, wo wir über unsere Kernprozesse reden, wo wir die Daten sehr gut im Griff haben, da funktioniert es auch gut. Es gibt natürlich viele Prozesse, wo schon die Datenqualität so schlecht ist und da greift dann das alte IT-Shit-In-Shit-Out-Prinzip. Da macht die AI dann auch nicht wirklich besser.
Ja, da ist wohl was dran. Das führt mich dann direkt zum Thema Datensouveränität. Das ist ja so schon immer ein Thema und auch bei den üblichen Unternehmensdaten auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Wird die Problematik jetzt durch den Einsatz von KI-Modellen verschärft? Oder würdest du sagen, das ist nicht so?
Ich würde schon sagen, sie wird verschärft. Mhm. Da müssen wir vielleicht einen Schritt zurückgehen. Was ist Datensouveränität? Klassisch haben wir da immer erstmal an den Datenschutz gedacht. Und der Datenschutz ist eine ganz wichtige Komponente. Also meine Daten, ich als Bürger, ich als Mensch, Robin Hammann, dass ich weiß, wer hat die, verarbeitet meine Erlaubnis. Da würde ich sagen, da ist das Risiko gar nicht so viel höher geworden. Es ist vielleicht insofern höher, dass ich einmal noch mehr Tools habe, die gerne meine Daten hätten, wo ich mich anmelden kann, ja, wo ich was reingeben kann. Aber das würde ich sagen, ist ähnlich. Wenn ich über Datensouveränität rede, rede ich aber auch wirklich über die Daten, die für mich als Unternehmen entscheidend sind. Und das ist gerade, glaube ich, in Deutschland, wo wir immer noch in vielen Industrien führend sind, sind wir deswegen führend, weil wir wissen, wie man Dinge produziert, weil wir wissen, wie man Dinge fertigt, weil wir Know-how haben. Und dieses Know-how spiegelt sich auch in den Daten wieder. Und das waren oft bisher nicht genutzte Daten, weil das dann rein in diesen Systemwelten gelebt hat oder weil es sogar implizites Wissen war in unstrukturierten Daten. Und all das wird auf einmal mit KI ja ganz anders bearbeitbar. Mhm. Und das ist natürlich schon die Frage, wenn ich das jemand geben, um meine KI zu, um eine KI zu trainieren, was gebe ich denn her? Gebe ich mein Know-how her? Findet mein KI-Provider das so toll, dass er sein Modell damit trainiert und damit aber auch meinem Wettbewerb implizites Wissen zur Verfügung stellt? Und das sind natürlich Fragestellungen. Und da wird es unglaublich diffizil, weil wir müssen ja, dass wir als Industrie wettbewerbsfähig bleiben, müssen wir KI nutzen. Also wir können nicht sagen, da machen wir es lieber nicht, weil dann werden wir nicht mehr relevant sein. Gleichzeitig, wenn wir durch das Machen dafür sorgen, dass wir zwar immer noch relevant sind, aber leider alle anderen es auch können, hilft es ja auch nicht. Und diese Datensouveränität für sich auch zu sagen, hey, wo ist denn unkritisch, wo ist mir egal, ob das bei einer Google, in der Gemini oder von mir aus auch bei einem Asiate ist, ja, weil es Public-Weltwissen ist, why not, oder weil es nicht differenzierend ist, weil vielleicht die Frage meines Rechnungseingangs nichts das ist, wo mein Unternehmen jetzt tatsächlich den massiven Vorteil hat. Aber wenn ich halt über Konstruktionsdaten, über Prozessdaten, über Anlagendaten spreche, da denke ich, muss man schon sehr genau hinschauen, wie man dafür sorgen kann, dass ich die Souveränität dort behalte.
Mhm. Und wie macht ihr das am Ende des Tages?
Ja, wir natürlich über unsere eigene Cloud.
Ja, ja.
Und das ist aber natürlich auch unser Versprechen. Ja. Also warum bieten wir das auch nach außen an? Weil wir sagen natürlich, wenn ich einen europäischen Player habe, dann bewege ich mich natürlich im europäischen Wertesystem, im europäischen Rechtesystem, wo wir einfach sagen, das bringt natürlich schon nochmal ein Level an Schutz. Das entbindet dich nicht, dass du sagst, so Dinge wie Zugriffsschutz und Verschlüsselung, und also all das Paket, klar, um sicher zu machen, solltest du bitte trotzdem tun. Aber dass wir einfach sagen, wir haben halt ein Interesse dran, ein europäisches Ökosystem haben, weil wir einfach glauben, dann sind wir zumindest mal in dem Werteraum, wo wir halt sagen, es ist nicht okay, dass ich deine Daten verwende, ohne dass du es willst. Und es ist für mich halt auch vielleicht einfacher durchsetzbar und es ist vielleicht für mich auch in der Zusammenarbeit einfacher, wenn ich jemanden habe, der halt meine Sprache, meine Werte und meine Rechtsnormen mit unterstützt. Und das ist das, wo wir sagen. Das
macht es einfacher. Ja.
Genau. Und das sagen wir, das ermöglicht Souveränität, ohne, und das ist mir auch ganz wichtig, ohne jetzt irgendwie zu sagen, wir verteufeln jetzt Lösungen, die nicht aus Deutschland kommen. Also Souveränität ist nicht Tech-Nationalismus.
Wir müssen da verschließt man sich auch irgendwie davor, ne, vor den Möglichkeiten auch.
Genau, und wir müssen ja die Innovation, die da ist, nutzen. Aber halt einfach diese Frage, wie können wir es denn schaffen, dass wir diese Innovationen ein Stück weit zu unseren Spielregeln auch nutzen. Ja. Das ist am Ende des Tages die Frage. Und da kann jede Organisation, glaube ich, auch für sich schauen, was brauche ich da, wo ist kritisch, wo ist vielleicht auch völlig egal und was für Partnerschaften, was für Ökosysteme finde ich da. Und das ist dann das Entscheidende.
Sehr gut. Ja, wenn du das nochmal so als Tipps zusammenfassen könntest, so für unsere Hörenden, was würdest du sagen, wie Unternehmen ja KI nutzen können, ohne ihre Datenhoheit zu verlieren?
Genau, also das Erste ist, glaube ich, einen KI-Lösungsraum im Unternehmen aufmachen. Also zu sagen, wir denken KI, wir überlegen uns, wo Möglichkeiten sind. Und da würde ich mal sehr breit screenen. Auch würde ich auch ein bisschen außerhalb der eigenen Organisationen. Und das Zweite ist dann zu gucken, von diesen Use Cases, die man jetzt machen will. Und da würde ich aber nicht sagen, machen im Sinne von schnell implementieren und Wert messen. Also würde ich sagen, bringt es einen Effekt oder nicht? Weil ich sehe viele tolle Use Cases, die aber eigentlich keinen Effekt haben. Bei diesen Use Cases dann schauen, okay, was ist der Use Case, wie kritisch ist er, was für Daten sind drin und dann halt sehr bewusst entscheiden, mit welchem Partner gehe ich da rein. Und am Ende des Tages, wenn ich sage, es sind meine kritischen Assets, würde ich natürlich sagen, dann macht es total Sinn, mit einem souveränen Player wie uns oder auch anderen, also wir sind ja nicht ganz allein auf dem Markt zu reden, um da dann einfach fürs Richtige, das Richtige mit dem Richtigen zu machen.
Ja, schöner Spruch. Wie bewertest du in dem Zusammenhang denn den EU AI Act?
Da habe ich ein differenziertes Bild. Also ich weiß, es ist ein bisschen en vogue, dass wir sehr gerne gegen Regulierung schimpfen. Ich bin in vielen Teilen auch kein Fan von Regulierung, wie wahrscheinlich die allermeisten Techies nicht. Ich glaube tatsächlich, der EU AI Act will viel Richtiges. Der will Bürger schützen, der will aber auch so ein Stück weit unsere Spielregeln in der AI-Welt erhalten. Und ist ihm das überall gelungen? Würde ich sagen, nein. Ich glaube, von vielen der Regulatorik, die ich gelesen habe, geht es aber ganz stark in die richtige Richtung. Ich glaube, man muss weiter daran arbeiten, man muss auch mit diesen Institutionen sich challengen und das nämlich übrigens auch wahr, eine EU lässt sich da challengen und das sind sehr schlaue Köpfe, die auch wirklich mit Industrie, mit Wirtschaft da in die Diskussion gehen. Ich glaube schon, dass wir in Europa einen regulatorischen Rahmen brauchen und dass wir den auch nutzen können, um genau zu verhindern, dass die anderen Player unseren Markt übernehmen und unsere wertvollen Daten, unsere wertvollen Assets abziehen und es woanders reproduzieren. Das muss, glaube ich, das Ziel sein. Ohne, und das ist die Kritik, die er zu Recht hat, ohne uns Hindernisse reinzulegen, dass ich sage, es entstehen auf einmal wieder Erfordernisse, was Firmen dokumentieren müssen, was wir vielleicht an Zusatzaufwänden haben, wo ich sage, das können wir eigentlich in der Innovation nicht brauchen, dass wir sagen, wir beschäftigen uns erst mit dem Regelbuch. Und das ist eine dünne Linie, aber da sind wir noch nicht ganz, aber ich glaube, es zu sagen, schaff's einfach ab und ersetzt es durch gar nichts, wäre auch falsch.
Ja, genau.
Und ich glaube, dass er global Wirkung hat. Also das ist für mich immer die Frage, wenn im Ausland darüber gesprochen wird, hat es jemand wahrgenommen und wenn dagegen geschossen wird und es wird gegen die Regulatorik der EU wird stark geschossen, dann ist es für mich schon ein Hinweis, dass es anscheinend auch Wirkung entfaltet.
Das ist ja immer so, ne? Wenn man drüber spricht, dann weiß man, aha, ist es irgendwie angekommen und also genau. Ich komme ja aus der PR, da ist es ja ganz genauso. Also von daher, Hauptsache man ist irgendwie auch im Gespräch. Und
damit man dich grätscht, musst du den Ball haben.
Genau, so. Richtig, ja. Dann haben wir ja auf jeden Fall da schon mal eine Gemeinsamkeit. Wie findet ihr denn eigentlich die richtigen Leute für Stackit so auf dem Markt? Gibt es denn genug qualifiziertes Fachpersonal oder ist es schwierig?
Ist schwierig da gibt es mehrere Antworten drauf. Das eine, klar, wir reden über europäisches Personal, weil die Souveränitätsstory beinhaltet halt auch, dass ich sage, ich gehe nicht nach Indien, USA, Südamerika. Wir suchen aber tatsächlich in ganz Europa. Wir haben Lokationen, klar, hier in Deutschland, aber wir sind in Spanien, wir sind in Rumänien, wir sind in Bulgarien. Wir sehen tatsächlich zwei Themen. Das eine ist, dass wir sehr seniore Techies bekommen wir tatsächlich inzwischen, weil die Story gut finden, weil die gerne an dem Thema mitarbeiten möchten. Also wir haben auch Leute von den Hyperscalern, die zu uns kommen, als würde ich Tech-Bereich, also das sind typischerweise Leute, die eigentlich zumindest virtuell an der US-Westküste arbeiten. Das ist so der Seniorenanteil, aber da reden wir über ein paar handverlesene Leute, ehrlicherweise. Der zweite große Erfolgsfaktor neben den vielen Lokationen ist aber tatsächlich auch eigene Ausbildung. Wir haben ein Cloud Accelerator Programm, nennen wir das, schön. Wo wir einfach direkt Hochschulabsolventen, die irgendwo, sagen wir mal, IT-nah studiert haben, ein Programm anbieten. Ich nenne es immer bewusst nicht Trainee-Programm, weil bei Trainee denkt der Tech immer an so ein Management-Menschen, ja, der genau. einen werden ja. will. Aber es ist im Prinzip von unseren Ingenieuren ein Programm gebaut. Es geht quasi 6 Monate Druckbetankung in der, wie funktioniert Cloud, wie baut man eine Cloud, was sind Cloud-Pattern, geht dann in verschiedene Schwerpunktbereiche und dann am Schluss quasi eine Vertiefung, wo man sagt, da wollen wir den auch einstellen und das machen wir jetzt 2x im Jahr. Und wir haben da tatsächlich jetzt letztes Mal eine Ratio von 1:10, also auf eine Stelle waren 10 Bewerber und wir gucken, dass wir da 2x im Jahr so roundabout 30 in Deutschland durchschleifen. Das schafft natürlich schon mal eine gewisse Grundmenge.
Ja.
Und das auch tatsächlich, muss ich sagen, das machen wir jetzt seit 2 Jahren und da sind jetzt auch schon die ersten Leute raus, wo ich sage, die machen jetzt schon einen Unterschied. Also da sind richtig gute Leute rausgekommen und das ist generell aber auch eine Story. Ich bin selber von Eigengewächs, ich habe mal bei der Gruppe studiert vor ein bisschen mehr als 2 Jahren. 25, um genau zu sein.
Fast.
Fast, genau. Wo wir einfach auch sehen, durch diese eigene Ausbildung kriegst du schon auch langfristig die Leute da und die sind auch hochmotiviert und wollen da was reißen. Aber leicht ist es deswegen trotzdem nicht. Wir betteln um eine skarse Ressource. Und wenn wir auch dann gerade in den AI-Bereich reingehen, also die Leute, die Modelle auf unsere Plattform bringen können, so ein Model Serving, sind natürlich die gleichen, die auch AI-Modelle in die Anwendung bei einem Anwendungsunternehmen bringen könnten. Und da gibt es halt auch noch nicht so viele. Also das ist einfach so. Aber ja, auch da haben wir, glaube ich, inzwischen durch die Marktreputation und auch durch Eigenentwicklung dann schon einen ganz guten Stand erreicht.
Ja, finde ich auf jeden Fall super. Und Weiterbildung ist eben das Wort der Zukunft und von daher finde ich das ein tolles Angebot. Was begeistert dich denn persönlich an dem Thema KI? Oder an der Technik dahinter?
Ich finde es einfach Wahnsinn, wie es doch nochmal dazu kommt, dass wir wieder eine Generation an IT haben, die wieder Unternehmen grundständig verändert. Und das ist ja, also ich bin jetzt knapp über 25 Jahre in der Industrie und wenn wir mal da drauf gucken, was wir vor 25 Jahren getan haben, und das ist jetzt ja auch keine Dekade, das ist jetzt auch keine Generation nennen, und was da passiert ist, wie alltäglich es ist, dass wir mobil permanent im Internet sind. Ich glaube, genau diese Durchdringung, die wir jetzt durch Internet und durch mobil bekommen haben, werden wir mit KI eben auch wieder erleben. Und es wird dann tatsächlich Wirtschaften nochmal grundsätzlich verändern. Und ich bin immer ein Optimist. Ich glaube, dass diese Veränderung einfach dazu führt, dass wir dass danach das besser ist, als es heute ist. Und deswegen finde ich es total cool, in dem Thema dabei zu sein und sich damit zu beschäftigen. Ich sehe auch all die Risiken und so weiter, aber ich glaube tatsächlich, im Kern ist nochmal ein Innovationsbeschleuniger, wo der am Ende endet. Und also ich glaube, jeder, der sagt, er weiß genau, wo AI in 3 Jahren steht, der lügt, oder wenn er nicht gelogen hat, hat er nur Glück gehabt. aber ich glaube einfach, das, was wir jetzt schon sehen, was da passiert und da dabei zu sein und damit zu gestalten, das ist natürlich saugeil.
Ja, glaube ich dir. Also man merkt das auch richtig so, die Leidenschaft dahinter und dass sich das Thema begeistert.
Definitiv.
Ja, zum Abschluss des Podcasts fragen wir immer ein bisschen in die Zukunft hinein und schauen in die Glaskugel. Und da würde ich dich jetzt mal fragen, was denkst du denn, wo die Schwarzgruppe so in 5 bis 10 Jahren steht durch das Thema generative KI oder generell durch AI?
Also ich glaube tatsächlich, ich würde in 2 Dingen denken. Ich denke einmal natürlich in unseren klassischen Geschäftsmodellen. Ich glaube, wir werden immer noch weiter Leute haben, die Essen kaufen. Aber
von auszugehen.
Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass diese gesamte Prozesskette viel integrierter läuft und mit AI wahrscheinlich sich das Interface auch, wo ich heute mit dem Kunde über eine App sehr statisch noch kommuniziere, dass es viel differenzierter wird, viel genauer wird und dass aber auch die gesamte Prozesskette, die Logistik schon nochmal einen krassen Boost erleben werden, dass wir da zwar schon sehr gut sind, aber ich glaube, da ist noch Potenzial drin. Ich glaube, den größten Input hat es natürlich auf unser Digitalgeschäftsmodell, wo ich eben glaube, dass wir eine Chance haben, durch das, was wir tun, einfach ein relevanter Player auf dem Markt werden und unsere Vision ist ja wirklich europäischer, souveräner Hyperscaler Nummer 1. Und da sehe ich uns natürlich auch, ja, sonst wäre ich nicht hier. und glaube einfach, dass wir dann darüber aber auch ein Ökosystem haben in Europa, wo wir einfach hart gesprochen dafür gesorgt haben, dass Europa relevant bleibt.
Ja, ich wünsche auf jeden Fall sehr viel Erfolg für und gutes Gelingen. Und es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden die nächsten Jahre. Und ja, danke an Robin Herrmann für das Gespräch, Geschäftsleiter bei Stackit. Und hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, Sarah.
Ja, und auch noch viel Spaß auf der Konferenz hier in Heilbronn.
Dankeschön.
Ja, dankeschön. Wer jetzt noch ein bisschen mehr erfahren möchte zu dem Thema, schaut bitte in unsere Shownotes. Da packen wir noch ein paar Links rein. Und wer noch Fragen hat oder Themenwünsche dahingehend, schreibt an podcast@vdi.de oder kommentiert die Folge. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao.